Ich habe den Text für heute gewählt aus Jakobus, Kapitel 1. Jakobus, der Bruder des Herrn, aber wenn man ganz genau ist, war er der Halbbruder des Herrn und zugleich einer der Ältesten in der Jerusalemer Gemeinde, einer von drei. Er schreibt an seine Schäfchen in Jakobus Kapitel 1 ab Vers 2 folgendes. Seht das als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt ihr Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich weiß nicht, wie weit Sie oder du informiert bist. Jakobusbrief war einer der ersten Briefe, die uns mündlich, später schriftlich überliefert worden sind. Und Jakobus, der Bruder des Herrn, schreibt an die zerstreute Gemeinde aus Jerusalem in der Diaspora, in der Zerstreuung sozusagen. Nämlich damals 40, 45, vermutlich eher 45 nach Christus, war die Jerusalemer Gemeinde schon nicht mehr in Jerusalem, sondern überall zerstreut. Und Jakobus schreibt an seine Schäfchen und sagt, grüßt sie erstmal mit dem Vers 1 und dann kommt er mit dem Vers 2 wie mit der Tür ins Haus, fällt da rein. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wenn ich heute es in den heutigen Kontext übersetzen würde, freu dich, wenn du verfolgt wirst. Das ist schon eine Zumutung, oder? Aber sie lebten in der Verfolgung. Er schreibt aus der Verfolgung und das war für ihn normal. Und ich glaube, das ist das, was wir Westler schlecht nachvollziehen können, weil es uns seit über 70 Jahren gut geht. Wir haben nicht nur Religionsfreiheit auf dem Papier, sondern wir leben sie auch. Und wir kennen keine Religionsfreiheit. Und deshalb scheuen wir uns gegen die Verfolgung. Wir wollen gar nicht, dass wir verfolgt werden. Aber für sie war es normal und er sagt, es ist ein Grund zur Freude. Aber das ist natürlich mein letzter Punkt, was die Freude betrifft. Das Erste, was mich hier bewegt, ups, irgendwer hat er sich aufgehoben, magst du mal einmal Enter und dann müsste er wieder kommen, ja. Wachse durch schwierige Zeiten. Das ist das, was mich eigentlich bewegt aus diesem Text, aber wenn ich auch auf die Gesamtsituation vom Neuen Testament schaue oder auch auf die Gesamtsituation von verfolgten Christen. Wie kann man wachsen in schwierigen Zeiten? Ist das überhaupt möglich? Ich würde behaupten, ja. Denn was sind deine und meine schwierige Zeiten? Für Christen damals, aber auch heute in vielen Ländern, ist es eine starke Herausforderung zu überleben, weil sie in Armut leben. Uns geht es gut und trotzdem jammern wir manchmal auf einem hohen Niveau, ne? Wir Deutschen, wir können es, wir haben es gelernt. Aber es sind doch auch andere schwierige Zeiten in unserem Alltag. Ich erinnere mich, vor knapp einem Jahr, März, das war Ostersamstag, habe ich mit meinem Schwiegersohn Holz gemacht und habe mich dann an beiden Fingern verletzt, musste dann zum Notarzt, er hat es schön genäht. Und dann war ich bei meinem Hausarzt und er sagt, wow, wir haben schon ein paar Jahre kein Blutbild gemacht, lass uns doch ein Blutbild machen. Ich habe gesagt, gerne. Fürsorge ist immer gut. Nach 3 Tagen komme ich zu meinem Hausarzt, er sagt zu mir, ich habe eine schlechte Nachricht, Sie haben Diabetes. Ich dachte, okay, was ist das auch? Diabetes, ja, Zucker, kenne ich nicht. Musste mich damit auseinandersetzen, dank dem habe ich ein paar Kilo weniger, nach knapp einem Jahr. Und musste lernen einfach, Trennkost und vieles mehr, aber das ist kein großes Problem, damit kann man gut leben, oder? Aber stell mal sich vor, du kommst zu deinem Hausarzt und der gibt dir eine andere Diagnose, Krebs. Und auf einmal sieht das Leben ganz anders aus. Du merkst, du bist abhängig von Medikamenten, von Ärzten und auch von dem Herrn auch, ja? Und das ist das, was unser Leben ausmacht. Neulich sagte mir, ich glaube, mein Sohn war das genau, der hatte auch eine schlechte Diagnose gehabt, kann damit gut leben. Aber er sagte, ich kam zum Nachdenken und merkte mit meinen 30, boah, das Leben ist nicht Ponyhof. Ne? Auf einmal merke ich, es kann irgendwann zu Ende gehen durch die Krankheit. Ne? Und das brachte ihn zum Nachdenken. Er ist mit Jesus unterwegs, ist aktiv in der Gemeinde, einer von Ältesten. Und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Aber das sind schwierige Zeiten in unserem Alltag. Für uns im Westen sind sie manchmal anders, eben für die Christen auch nochmal anders. Aber wenn ich auf das Leben von Jesus schaue, dann ist er für mich das stärkste Vorbild. Allein, wenn ich denke an zwei Passagen. Ich war schon öfters in Israel und im Garten Gethsemane ist Jesus unterwegs mit seinen 12 Jüngern, oder genau gesagt mit 11, der 12. war schon unterwegs, um ihn zu verraten. Und er sagt zu ihnen: Betet mit mir eine Stunde. Und dann entfernt er sich, ein Steinwurf, fällt auf die Knie und betet, kämpft eben um den Leidensweg. Und was passiert da in dieser Situation? Da, wo es für ihn so wichtig ist, seine Jünger, die mit ihm über 3 Jahre unterwegs waren, lassen einfach fallen. Er kommt zurück nach einer Stunde und ist im wahrsten Sinne des Wortes am Pennen. Er rüttelt sie wach und sagt: Könnt ihr nicht mit mir eine Stunde wachen und beten? Entfernt sich wieder und das wiederholt sich dreifach. Und irgendwann nach dem 3. Mal kommt er und sie sind wieder am Schlafen. Und dann sagt er: Jetzt könnt ihr schlafen. Da kommt der Judas, mit eigenen Worten jetzt formuliert. Das ist die eine Passage. Da, wo Jesus auf ihre Hilfe angewiesen ist, lassen ihn allein seine Jünger, eigentlich seine treuesten Gefährten. Und ich glaube, das war für ihn eine der schwierigsten Zeiten. Kurz danach wird er abgeführt in die Residenz von Pontius Pilatus, und der Weg vom Garten Gethsemane in die Residenz ist gar nicht so weit. Das sind vielleicht 10 oder höchstens 15 Minuten Fußweg. Das Tor ist nun gerade zugemauert von den Muslimen. Deshalb dauert es jetzt ein bisschen länger, ein Umweg. Und dann wird er dann 1,5 Tage in der Residenz von Pontius Pilatus gequält, misshandelt, geht den Leidensweg bis nach Golgatha. Und da geschieht eben die zweite Passage, wo, bevor er es diesen Satz weitergibt, es ist vollbracht, muss er eigentlich, oder kurz danach, an der Einsamkeit sterben ohne die Gegenwart seines Vaters. Der Vater im Himmel kann nicht zusehen, dass sein Sohn für die Last der Welt stirbt, und er wendet sein Angesicht ab. Und ich glaube, diese zweite Passage war für ihn noch härter, für die Last der Welt zu sterben aus eigener Kraft, weil der Vater nicht da war. Im Gegenteil zu uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und Schwierigkeiten in unserem Alltag haben, ist Jesus immer da. Manchmal merken wir es nicht, manchmal spüren wir es nicht, weil unsere Nöte so groß sind wie die Berge, aber Jesus ist da. Das hat er uns versprochen und das erleben wir auch in unserem Alltag. Seine Gegenwart ist da. Und das ist das, was mich eigentlich enorm ermutigt. Er ist immer da an unserer Seite, wenn wir es auch manchmal nicht spüren und nicht hören, und tröstet uns und sagt, wie zu Sozan in Syrien: Fürchte dich nicht. Und das ist das, was mich ermutigt, wirklich weiterhin mit Jesus unterwegs zu sein, im Wissen, schwierige Zeiten sind dafür da, dass wir verändert werden und geprägt werden. Von unserem Denken, von unserem Handeln und von unserem Vorgehen. Und das ist das, was ich auch in meiner Jugend gelernt habe. Gerade wo ich im Militär war, hatte ich starken Druck. Physisch, psychisch war alles vorhanden. Aber was ich gelernt hatte, in den Schwierigkeiten wegzuschauen von Schwierigkeiten und schauen auf Jesus und fragen bei ihm: Herr, was willst du mir durch diese Schwierigkeit beibringen? Und dass dieser Perspektivwechsel, der hilft. Ne? Er hilft, einfach zu schauen und zu fragen: Herr, verändere mich und stärke mich. Oder anders gesagt, schenk mir Vertrauen. Und das ist das Zweite. Gerade Vertrauen auf Jesus ist nicht einfach so gesagt, das muss gelernt werden. Nämlich, es ist so, dass Vertrauen, das ist doch ein einfaches Wort, eigentlich die Wurzel von diesem Wort ist Pistos, Glauben, aus dem Griechischen. Und dieses Jesus alles zutrauen, anders formuliert, kostet oft Überwindung. Einfach ihm zu sagen: Jesus, ich gebe dir meinen Alltag ab und du wirst mich für mich sorgen, und in diesen Schwierigkeiten in ihm zu wachsen. Das ist eine Herausforderung, aber die muss gelernt werden und das muss jung und alt jeder von uns einfach lernen. Und was mich manchmal imponiert, dass aus vielen Bibelstellen entdecken wir, Jesus erwartet von seinen Kindern, von seinen Töchtern und Söhnen dieses tiefe Vertrauen. Und manchmal erwartet er von uns auch dieses blinde Vertrauen, was uns Deutschen enorm schwerfällt. Wir sind doch anders geprägt wie andere Völker auf dieser Erde. Andere Völker, die leben aus der Hand in den Mund. Ne? Uns geht es allen gut, müssen wir laut sagen. Wir sind gut versorgt und wir planen unseren Alltag, im Gegenteil zu den anderen Völkern. Wir planen, welches Studium wir nehmen, oder zumindest am Anfang schon, gehe ich dann in Realschule oder in die Hauptschule beziehungsweise ins Gymnasium. Welches Studium mache ich? Welchen Pater heirate ich? Welche Berufskarriere wähle ich? Und vieles mehr. Das planen wir sorgfältig. Ne? Und irgendwann im Berufsleben, wenn man in mein Alter kommt, dann überlegt man sich, wow, wie wird dann der Lebensabend aussehen? Da begegne ich in Burkina Faso einem Mann, der 66 Jahre alt war. Das war meine letzte Reise nach Burkina Faso, gerade da, wo die Verfolgung am stärksten ist. Und er sagt zu mir, ich war 100 Tage in der Entführung, konnte weglaufen mit meiner Frau, konnte hier in die Hauptstadt kommen von Burkina Faso nach Ouagadougou und merke, hier in der Gemeinde ist alles vorhanden. Es sind Mitarbeiter vorhanden und alles. Ich muss eine neue Gemeinde gründen, damit ich was zu tun habe. Mit 66. Gell? Wir denken mit 66, was wähle ich, Wohnmobil oder Wohnwagen? Ne? Okay, damit es mir gut geht, und mir und meiner Frau. Ne? Aber sie denken einfach aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich habe mich auch erwischt dabei, dachte ich, wow, das ist schon eine andere Denkweise. Ne? Und deshalb finde ich gut, dass wir mal andere Geschichten erleben, und zum Nachdenken kommen und einfach Jesus eine Antwort geben können, was Vertrauen betrifft. Und das wünsche ich einem jeden von uns, dass wir es immer wieder neu lernen, auf ihn zu vertrauen und ihm auch zwischendurch bei schlechter Diagnose auch blindes Vertrauen schenken, dass Gott uns durchträgt. Und was ich gemerkt habe, wenn wir gelernt haben zu vertrauen, kommt die nächste geistliche Eigenschaft und das ist die Geduld. Ne? Geduld ist doch, Manfred Siebold singt doch in seinem Lied, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. So sind wir kreiert, wie die Jugendlichen, ne? Die wollen doch auch alles sofort haben. Aber da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Denken wir an das Jahr 2020, ich weiß noch sehr gut, 15. März war mein letzter Live-Gottesdienst und war danach, wo Corona kam, war alles anders, ne? Wir hatten dann Skype und Teams und was weiß ich, welche Programme, um Veranstaltungen zu machen als Referenten. Aber weil wir gemeinsam mit Gemeinden auf Jesus vertraut hatten, hat er uns die Geduld geschenkt und wir haben das alle gut überlebt. Und dafür sind wir enorm dankbar. Und ich glaube, dieses geduldig sein, diese lange Gelassenheit haben im Alltag, brauchen wir alle. Ich weiß nicht, wie du oder wie sie gestrickt sind, aber bei mir ist es so, ich bin meistens der Schnellste in der Familie, ne? was da Vorgehen, Denken betrifft, und ich muss mich immer wieder bremsen, weil ich weiß, meine Frau und Kinder, sie haben sich immer geärgert, wenn ich zu schnell Entscheidungen getroffen hatte. Ne? Ich musste immer wieder warten, dass sie mitkommen. Und ich glaube, das ist dieser lange Atem zu haben, gnädig zu sein zu dem anderen, zu meinem Nächsten, weil Gott zu mir auch gnädig ist, benötigen wir alle. Und wenn wir gelernt haben, geduldig zu sein, beziehungsweise Vertrauen und geduldig zu sein, kommt dann die nächste, das ist die dritte Eigenschaft, diese Erfüllung in Jesus zu haben, im Wissen, wenn ich auch schlechte oder Diagnose habe oder schwierige Zeiten in meinem Alltag habe, er hat mich in meinem Leben nie enttäuscht. Und das trägt einen durch. Ne? Und dann hat man diese Erfüllung, diese Freude in Jesus, dass auch in schwierigen Zeiten, auch mit Krankheit, kann man mit Jesus den Alltag sehr gut meistern. Und das wünsche ich einem jeden von uns. Ich wünsche keinem schlechte Diagnose, nein. Aber ich wünsche uns, dass wir lernen, dieses Vertrauen auf Jesus zu setzen, geduldig zu sein mit sich selbst, aber auch mit den anderen, gnädig zu sein zu den anderen, aber dann auch diese Freude auszustrahlen in unserem Alltag, ob das jetzt im Betrieb ist, in der Nachbarschaft, in der Familie, dass die anderen merken, er hat etwas, was ansteckend ist. Er hat etwas oder sie, was eigentlich bei ihm anders ist und dass sie nach diesem Grund fragen und dadurch auf diesen Trichter kommen, dass wir mit Jesus unterwegs sind und dass wir eigentlich mit ihm überglücklich sind. Das wünsche ich uns, ihr Lieben. Und dann kommt natürlich der dritte Part, wachse durch die Freude. Und gerade bei den verfolgten Christen stelle ich immer wieder fest, sie haben so wenig und sie erleben so viel Schlimmes. Und trotzdem freuen sie sich in Jesus. Und da fragst du dich, boah, wie geht das? Es geht, weil sie eben mit Jesus unterwegs sind. Oder ich denke jetzt an Apostelgeschichte. Ab Kapitel 18 lesen wir doch die Story von Paulus und Silas. Sie sind unterwegs am Evangelisieren und werden erwischt von den Sadduzäern und Pharisäern. Die Römer stecken sie ins Gefängnis und es heißt in dem Urtext, und sie wurden in das letzte Zimmer im Gefängnis verfrachtet. Als gefährliche Politiker. Man hat ihnen sogar die Füße festgeschnallt und abgeschlossen, dass sie nicht abhauen können. Ihr kennt doch die Story, da kam das Erdbeben und sie beginnen um Mitternacht Lobpreis zu machen, wie ihr, ne? Vorher. Und ich frage mich, hey, woher hatten sie diese Power? Im Gefängnis, abgeschlossene Beine und sie beginnen Gott zu loben, heißt es im Text, ne? Sie beginnen Lobpreis zu machen um Mitternacht und dann kommt das Erdbeben und, ne? Und dann anschließend, als der Kerkermeister zum Glauben kam, wollen die römischen Soldaten ihn heimlich entlassen. Und er sagt, nee Leute, so nicht, ich bin römischer Bürger und da kriegen sie schon Schiss. Ne? Es geht um ihren Job. Und sie entlassen ihn dann mit aller Ehre, entschuldigen sich bei ihm. Und das ist das, was unseren Alltag als Christen ausmacht. Wir schauen zurück auf das, was wir mit Jesus erlebt haben. Wir vertrauen auf ihn, werden geduldig. Und dann erleben wir Freude und Erfüllung in unserem Alltag, die keiner uns geben kann außer Jesus. Merkt ihr einfach, ich bin doch sehr viel in anderen Ländern unterwegs, die dann eben buddhistisch, hinduistisch, islamisch oder kommunistisch geprägt sind. Und in all den Ländern suchen die Menschen nach der Wahrheit. Aber die einzigste Wahrheit ist im Christentum. Wir haben eine Alternative, die keinen Ersatz benötigt. Das wünsche ich uns, dass wir in dieser Alternative von Herzen leben und mit Jesus unterwegs sind und immer wieder neu auf ihn vertrauen und nochmal vertrauen, ob wir jung oder alt sind. Ich glaube, wir lernen das nie aus. Ne? Und deshalb mache ich uns Mut heute Morgen. Lasst uns von verfolgten Christen lernen und lasst uns eben Jesus alles zutrauen. Und ich sage uns, er wird uns nie enttäuschen. Amen. Wir wollen jetzt noch Musik Stück hören und dann blende ich euch die Gebetsanliegen aus Syrien ein und dann können wir dafür beten.